Vor einigen Jahren wurde ein interessantes Interview geführt mit einem der mächtigsten Männer der Welt. Er war ein früherer Leiter einer wichtigen Organisation, die weltweit agierte. Und über die Jahre baute er Stück für Stück ein riesiges Imperium auf. Multimilliardenschwer. Und nur selten bekamen Reporter und Nachrichtenagenturen an ihr Mikrofon. Er wollte keine Interviews geben. Aber doch dann, 2004, war es soweit. Ein Termin wurde ausgemacht und es kam zu einem sehr interessanten Interview. Denn es zeigte sich in diesem Interview, was hinter diesem Mann steckte. Es offenbarte sich, was dieser Mann lebte, was ihn antrieb und welche Einstellung ihn beflügelte. Ich zitiere aus diesem Interview. Er sagte, ich bildete mir ein, eine Art Gott zu sein. Um die Wahrheit zu sagen, trug ich von Kindheit an einige ziemlich starke messianische Fantasien mit mir herum, die ich glaubte kontrollieren zu müssen, da sie mich sonst in Schwierigkeit bringen könnten. Es ist eine Art Krankheit, wenn man sich für eine Art Gott hält, den Schöpfer von allem. Aber ich fühle mich jetzt dabei wohl, seit ich angefangen habe, es auszuleben. Eine unglaubliche Aussage, nicht wahr? Diesen Mann war es wichtig, Gott sein zu wollen. Er trug in sich diesen Wunsch und er hatte anscheinend auch die Möglichkeit dazu. Die Macht, den Einfluss, Reichtum. Und da Geld die Welt regiert, hatte er diesem Wunsch nach leben können. Zumindest insofern, dass er diese Unruhe in sich stillen konnte, dieses Verlangen in sich stillen konnte. Manchmal fragt man sich, wie viele von diesen Menschen gibt es auf dieser Welt, die weit über uns stehen, die den Einfluss haben, die an den Tischen der Welt, an den Mächtigen zusammenkommen und entscheiden, was mit unserer Gesellschaft, mit dem Alltag geschieht, die die Fäden ziehen und den Alltag bestimmen. Israel lebte damals, zur Zeit von dem Buch Daniel, das wir heute genauer anschauen möchten, in einer ähnlichen Welt. Sie lebten unter einem Herrscher, der genau das tat, von dem sie wussten, er bestimmte ihren Alltag. Er war ihr Herrscher. Denn Israel war im Exil, sie waren in Gefangenschaft. Sie wurden in Gefangenschaft geführt und lebten unter einem König, dem König Babylons. Und die Herausforderung, die sich für sie ergab in diesen Jahrzehnten, in denen sie dort lebten, war, dass sie in der Gefahr standen, entmutigt zu werden, Tag für Tag unter diesem König zu leben und durch diesen Umstand entmutigt zu werden. Aber heute lesen wir in Daniel 5 von einer Botschaft, die ihnen Mut und Trost geben sollte, gerade in dieser Lebenssituation. Und ich hoffe, dass auch wir heute die Wahrheit verstehen und erkennen, dass es für uns Trost und Ermutigung sein darf in der Welt, in der wir heute leben. Und damit das geschieht, möchte ich zum Anfang beten für diese Predigt, dass diese Wahrheit des Trostes in unseren Herz fällt, dass wir erkennen, dass Gott mächtig ist und dass darin unsere Ruhe zu finden ist. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für dein geschriebenes Wort. Herr, wir danken dir dafür, dass wir es in unserer Sprache haben dürfen und es verstehen können. Wir danken dir auch dafür, dass es mächtig ist, Herr, und dass du es gebrauchst, um dadurch zu uns zu sprechen und zu reden. Herr, wir wollen dich bitten, dass du es heute auch wieder tust, dass du durch dein Wort dein Wesen zeigst, dass du uns Trost spendest und uns ermutigst. Wir bitten dich, zeige du uns deine Macht und den damit verbundenen Trost, Herr, für dein Volk. Amen. Wir schlagen gemeinsam Daniel 5 auf. Und zwar lesen wir die ersten 4 Verse. Unser Leben in einer fremden und feindseligen Welt. Ich lese vor. Ihr findet es auf den Seiten, in den ausliegenden Bibeln, auf der Seite 852. Wenn ihr mitlesen möchtet. Dort lesen wir: König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Diese ersten vier Verse erklären uns, was wir wissen müssen. Eben die Informationen, die die ganze Erzählung dem Hintergrund geben. Noch einmal zur Erinnerung und zur zeitlichen Einordnung von diesem Kapitel 5 in Daniel 5. Einige Jahrzehnte früher wurde das Volk Israel aus seinem eigenen Land in die Gefangenschaft geführt. Babylon war das Volk, was sie besiegt hatte und sie gefangen genommen hatte. Babylon war ein Volk, ein Land, ein Reich, was sehr schnell zu einer großen Weltmacht wurde und alle Völker um sich herum dominierte. Kein Volk konnte ihnen standhalten. Und sie führten auch Krieg gegen Israel. Und sie besiegten Israel, weil Gott Israel gerichtet hatte für ihre Sünde, für ihre Schuld, weil sie ihm nicht treu waren als ihren Gott. Und so gab Gott Israel in die Hände der Babylonier. Die Babylonier haben die Hauptstadt Israels eingenommen, Jerusalem, und haben den Tempel ausgeraubt und zerstört. Von dem lesen wir auch hier in diesem Abschnitt. Und das war ungefähr um das Jahr 586 vor Christus. Dort wurde ein großer Teil des Volkes in das feindliche Weltreich geführt, in Gefangenschaft. Und nun lebt seit Jahren, Jahrzehnten dieses Volk in diesem fremden Land unter einem fremden Herrscher. Einem Herrscher, der alle Fäden in seiner Hand hält. Israel hat nichts zu sagen. Und in diesem Land spielt diese Szene hier. Wir lesen davon, dass ein Fest gefeiert wird. Der König lädt ein, die Oberschicht kommt, die Mächtigen kommen zusammen. 1000 Mächtige lesen wir. Ein Ausdruck, der wohl dahingehend zu verstehen ist, dass dort alle Mächtigen zusammenkamen, die es im Reich gab. Reichtum und Ruhm wird zur Schau gestellt und ekstatisch wird die Herrlichkeit des Reiches Babylons gefeiert. Und inmitten dieser Feierlichkeiten entscheidet sich der König dazu, seine Dominanz zu offenbaren. König Belsazar, dieser König, ist 20 bis 30 Jahre später als Nebukadnezar auf dem Thron. Wir haben letzte Woche in Daniel 4 von Nebukadnezar gelesen, von diesem König, der gedemütigt wurde von Gott. Und nur einige Könige später, ein Nachfahre Nebukadnezars ist Belsazar, von dem lesen wir hier auch. Und im Voranschreiten dieses Festes wird eben der Wunsch geäußert von Belsazar: Ich will, dass die heiligen Geräte, die goldenen und silbernen Gefäße aus dem Tempel Jerusalems zu diesem Fest gebracht werden. Hatten die Babylonier keine eigenen Gefäße? Gold und Silber? Nein, das war nicht der Grund. Was Belsazar zum Ausdruck bringen wollte, war, dass er größer ist als dieses Volk Israel und größer als dieser Volk, als dieser Gott von diesem Volk. Er wollte zeigen, dass das Heilige Gottes ihm nicht im Weg steht. Er kann es gebrauchen zu seinen Zwecken. Und ergänzt wird es mit dieser Aussage, dass sie, als sie aus diesen Gefäßen tranken, die Gott gehörten, die geraubt und gestohlen wurden, dass sie ihre eigenen Götter lobten. Was nichts anderes bedeutet, als dass sie ihre eigenen Götter über den wahren Gott Israels erhoben. In der Situation blieb dem Volk Israel nichts anderes übrig, als es zu ertragen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zuzusehen. Sie waren ja nicht mal eingeladen zu diesem Fest. Sie konnten nur zusehen, wie Gott, ihr Gott, der ihnen alles bedeutete, verhöhnt und verlacht wurde. Ja, nicht nur er wurde verlacht, auch sie als sein Volk wurden damit verhöhnt. Und sie konnten nur zusehen. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns daran erinnern. Das ist wahrscheinlich kein einmaliges Erlebnis gewesen, kein einmaliges Ereignis. Jahrzehntelang waren diese Babylonier an der Macht und sie hatten immer wieder Feste, riesige Feste, an denen sie feierten, an denen sie zur Schau stellten, sie sind die Herrscher, sie sind die Mächtigen der Welt. Und es war nicht das erste Mal, sehr wahrscheinlich, dass diese Art von Gotteslästerung zum Ausdruck gekommen ist. Israel lebte also tagtäglich über Jahre hinweg in dieser fremden und feindseligen Welt und musste diesen Umstand ertragen. Ist es nicht verständlich, dass sie da den Mut verloren? Dass sie mit der Zeit sagten, hey, vielleicht sind wir doch verloren. Gott sieht und hört uns nicht. Vielleicht ist er nicht so mächtig. Ich denke, wir leben heute in einer vergleichbaren Situation, beziehungsweise wir lebten als Volk Gottes schon immer in einer solchen Situation. Schon immer wurde Gott und sein Volk verlacht. Das, was Gott wichtig und heilig ist, wurde immer wieder in den Dreck gezogen. Seine gute Schöpfungsordnung, das, was ihm wichtig ist. Manchmal nennen wir das auch Weltlichkeit. Weltlichkeit, was bedeutet das überhaupt? Weltlichkeit bedeutet, dass das, was das Leben kennzeichnet, die gefallene und sündige Perspektive des Menschen ist. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der das dominiert, dass alle Menschen das Leben aus ihrer sündigen Perspektive wahrnehmen und die Wahrheit Gottes ablehnen und Gott ersetzen durch eigene Götter und Götzen. Dass sie die Schöpfung anbeten und Gott als Schöpfer ablehnen. Und in gewisser Weise erleben wir doch, dass dort, wo dann Gottes Wille in den Dreck gezogen wird, dass wir in einer ähnlichen Situation sind wie die Israeliten damals in diesem Exil. Es stimmt, ja. Wir erleben keine Gefangenschaft wie die Israeliten damals. Wir wurden nicht aus unserem Heimatland gerissen und fortgeführt. Ja, wir leben sogar mit ziemlich vielen Freiheiten, nicht wahr? Und ich möchte es auf keine Weise kleinreden. Das ist ein unglaublich großes Geschenk und eine Gnade. Aber zugleich sollten wir nicht vergessen, dass wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen und ihn als unseren Herrn und Retter bekennen, dass wir nicht zu dieser Welt gehören, dass wir Fremde sind und dass wir als Feinde wahrgenommen werden. Ein Mann, der einmal Christ geworden war, kam zu einem Prediger und fragte: Pastor, jetzt wo ich mich bekehrt habe, muss ich die Welt aufgeben? Der Prediger antwortete, nein, Sie müssen die Welt nicht aufgeben. Wenn du ein treues Zeugnis für den Sohn Gottes abgibst, wird die Welt ziemlich schnell dich aufgeben. Sie wird dich nicht mehr wollen. Und so leben wir als Fremde in dieser Zeit. So leben wir als Fremde in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und die Gefahr ist auch bei uns da, dass wir uns entmutigen lassen, dort, wo wir auf Widerstand treffen, wo wir realisieren, wir sind gar nicht so zu Hause hier. Haben wir die Angst vor der Ablehnung, weil wir zu Gott gehören? Fürchten wir uns davor, dass unsere Meinung kleingeredet wird, dass wir in eine bestimmte Ecke gestellt werden, weil wir zu Gottes Wahrheiten stehen? Wenn wir diese Angst haben, wenn wir in dieser Versuchung stehen, in dieser Herausforderung, dann ist dieser Text für uns. Und so werden wir sehen, dass Gott mächtig ist und dass er eingreift. Er ist derjenige, der über allem steht und er sieht. Er ist nicht blind. Wir lesen weiter in Daniel 5. Und zwar lesen wir den nächsten größeren Block. Und er ist wirklich groß. Das sind die Verse 5 bis 29. Den lesen wir in zwei Abschnitten, damit wir dem Inhalt besser folgen können. Ich lese aus Gottes Wort ab Vers 5. Als also dieses Fest gefeiert wurde, da geschah im gleichen Augenblick dieses Ereignis. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in den königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Dann färbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Und er ließ die Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet. Der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und seine Mächtigen wurden Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königinmutter in den Saal hinein und sprach, der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht zu erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, der zu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt und der König sprach zu Daniel: Bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich vor mich rufen lassen, die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Israel lebte also seit Jahrzehnten in diesem Exil, in dieser Gefangenschaft, in dieser fremden, feindlich gesinnten Welt. Sie erlebten die Demütigung tagtäglich und lange Zeit schien Gott einfach abwesend zu sein. Doch plötzlich auf diesem Fest, zu dem kein Israelit gekommen war, eine Hand oder eine Erscheinung von einer Hand an einer Wand, die an diese Wand schrieb. Eine mysteriöse Erscheinung, die nicht zu erklären war. Was haben wir uns darunter vorzustellen? War es wirklich eine Hand? Eine menschliche Hand? Konnte man sie sehen? Konnte man sie anfassen? Das wissen wir nicht wirklich. Am besten ist es davon auszugehen, dass es aussah wie eine Hand und diese Schrift an diese Wand schrieb. So oder so, das Ereignis brachte den König, der eben noch sich selbst als den Herrscher über alles feierte, brachte ihn dazu, dass er von einer zur anderen Sekunde ins Wanken kam. Auf einmal packt ihn die Angst. Er ahnt Böses, er ist gelähmt, die Beine zittern, die reicht bis ins Knochenmark. Also ich würde sagen, die Party ist offiziell gecrashed. Die Feier, die mit Leichtsinn und Hochmut startete und in der Verhöhnung Gottes und seines Volkes ihren Höhepunkt fand, findet plötzlich ein Ende in Angst. Und es ist vor allem die Ungewissheit, die dem König die Angst einjagt. Er weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Und er hat ein spezielles Problem. Deswegen braucht er auch eine passende Lösung. Er ruft die Magier und Zeichendeuter, die eigentlich nur dafür da waren, dass sie solche Dinge deuten konnten. Sie sollten sein Problem lösen. Aber was müssen wir sehen? Die Zeichendeuter seines Reiches sind hilflos. Sie können die Schrift nicht lesen, geschweige denn deuten. Sie verstehen gar nicht, was los ist. Das ist ein bisschen ironisch. Diejenigen, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes machen als genau das, können ihm kein bisschen weiterhelfen. Das ist fast so, als würde ein Bürofachangestellter nicht wissen, wie man eine E-Mail öffnen kann oder ein Arzt nicht weiß, wie man ein Stethoskop verwendet. Und so bleibt aber die Botschaft Daniels völlig im Dunkeln, die Botschaft Gottes völlig im Dunkeln. Und diese Unwissenheit treibt den König zu mehr und mehr Angst. Und nicht nur das, die ganze Festgesellschaft merkt auf einmal, hier passiert etwas Großes. Angst packt auch sie. Doch zum Glück gibt es Mütter, die sich um ihre Söhne kümmern. Auch in diesem Fall ist es die Mutter Belsazars. Sie erinnert sich an diesen Mann Daniel aus dem Volk Juda und erinnert ihren Sohn daran, hey, es gibt diesen einen, der die Weisheit der Götter hat, der bereits bewiesen hatte, dass er weiß, dass er deuten kann und dass er eine Hilfe sein kann. Und so bleibt dem König nichts anderes übrig, als einen Mann zu holen, dessen Volk er gerade noch verhöhnt hat, um anzuerkennen, ich brauche deine Hilfe, um zu verstehen, was hier gerade los ist. Und der zu der Zeit 80-jährige Daniel kommt zum König. Schon ein bisschen ironisch, nicht wahr? Dass der König eben die Person braucht, die aus dem Volk kommt, die es gerade noch verhöhnt hat, über das sich gerade noch erhoben hat und er kann nicht mal die Botschaft Gottes deuten. Gott gefällt es, sein Volk zu gebrauchen, um seine Botschaft der Welt zu bringen. Gott gefällt es, Daniel als Botschafter zu brauchen, um seine Botschaft erklären zu lassen. Und das sehen wir auch heute noch. Wir sind als seine Gemeinde, als Nachfolger von Jesus Christus in diese Welt gestellt, nicht um dieser bösen, fremdartigen und feindseligen Welt zu fliehen. Nein, Gott will uns gebrauchen, um seine Botschaft in diese Welt zu tragen. Denn die Welt versteht sie selbst nicht. Und so will Gott uns als Botschafter gebrauchen, um sein Wort zu erklären. Doch was war die Botschaft, die Daniel dem König weitergeben sollte? Wir lesen ab Vers 17. Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt. Obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören, noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Daniel wird geholt und hat diesen Auftrag. Er soll die Schrift lesen und er soll sie deuten. Und was wir erwarten ist, dass Daniel sofort zum Punkt kommt. Er hat einen Auftrag, er soll eine Botschaft weitergeben, aber was macht Daniel? Daniel holt erst einmal aus. Er schaut zurück, 20, 30 Jahre, auf den Großvater, auf seinen Großvater und zeigt, wie die Vergangenheit ihn hätte lehren sollen, im Jetzt zu leben. Er zeigt auf, dass Nebukadnezar, dieser König, lange vor ihm sein Leben zeigen sollte, dass er jetzt zur Rechenschaft gezogen werden kann. Er weiß, was es zu wissen gibt. Gott ist der einzig wahre Gott und er allein ist würdig, angebetet zu werden. Aber Belsazar hat sich trotzdem gegen ihn erhoben. Aber jetzt ist es zu spät. Die Schrift ist geschrieben, das Urteil ist gesprochen. Und Daniel erklärt diesen Satz, diese geheimnisvollen Wörter. Er sagt, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Das erste Wort ist wiederholt, um es zu betonen. Und sie bedeuten in der Reihenfolge gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt sind die Tage des Babylonischen Reiches, das lange Zeit alle anderen Reiche dominierte, das Macht hatte über die Menschen. Gewogen ist Belsazar. Das bedeutet, er konnte Gottes Maßstab nicht gerecht werden. Und gezählt und geteilt ist das Reich. Es wird an andere Herrscher übergeben. Es ist zu Ende. Der babylonische König kann in den Augen Gottes nicht bestehen. Das gesamte babylonische Reich muss untergehen. Ihr erinnert euch vielleicht, am Anfang in der Einleitung habe ich die Frage gestellt, wie viele von diesen Menschen gibt es, die diesen Wunsch haben, Götter zu sein und das auch ausleben können? Ich meinte damit diesen reichen und mächtigen Mann, der diese unglaubliche Aussage tätigte. Aber ich denke, die ganze Botschaft der Bibel zeigt uns, dass wir alle Menschen in einer gewissen Weise genau dieser Mann sind. Wir sagen vielleicht nicht, dass wir Götter sein wollen, aber wir verhalten uns so. Wir haben vielleicht nicht viel Geld oder Einfluss, aber wir haben eigene kleine Königreiche, über die wir Gott sind. Das ist ein Problem, denn die Bibel zeigt uns, es gibt nur einen Gott. Und das ist der Gott Israels. Jeder Mensch baut an seinem eigenen babylonischen Reich. Und das haben wir letzte Woche so schön gesehen in Daniel 4. Nebukadnezar hat an seinem Reich gebaut und er wurde stolz darüber. Und er wurde von Gott gedemütigt. Und hier wiederholt sich die Geschichte. Aber jetzt ist es aus. Das Gericht kommt. Das Urteil ist gesprochen. Jeder Mensch steht natürlicherweise vor Gott als ungerecht da. Jeder Mensch ist wie Belsazar zu leicht befunden. Wir können dem Maßstab Gottes nicht gerecht werden. Wir verdienen alle das Urteil, das Belsazar hört. Die Tage unseres eigenen Reiches sind gezählt. Wir genügen dem Maßstab Gottes nicht. Wir sind als zu leicht befunden. Und unsere Königsherrschaft wird beendet. Im Neuen Testament lesen wir ganz klar davon, dass wir aufgrund unserer eigenen Schuld, unserer Ungerechtigkeit verdammungswürdig sind. Niemand ist gerecht, keiner ist vor Gott gerecht. Und so muss jeder Mensch sich diesem Urteilsspruch stellen. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Er hat seinen Sohn gesandt, genau aus diesem Grund. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er gerecht und vollkommen lebt. Er, der alleine wirklich Gewicht vor Gott hat, der nicht als zu leicht befunden wird vor Gott, der unser Leben lebt, das Leben, was wir hätten leben sollen. Er ist es, der für unsere Schuld stirbt, der ans Kreuz geht, um für den zu sterben, der an ihn glaubt und sein Vertrauen auf ihn setzt. Er trägt den Gerichtsspruch, den Belsazar hört, für uns, für jeden Einzelnen von uns. Das ist Gottes herrliche Gnade. Und wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn und Retter kennst, dann bitte ich dich, geh nicht aus dieser Tür hinaus, ohne darüber nachgedacht zu haben, was das für dein Leben bedeutet. Ich will ehrlich sein, dieser Text zeigt uns, dass es mit Kosten verbunden ist. Jesus Christus, sein Leben anzuvertrauen, zu sagen, dir allein vertraue ich mein Leben an, du sollst mein Herr sein. Ich vertraue darauf, dass deine Gerechtigkeit genug ist, um vor Gott zu bestehen. Das bedeutet, dass wir uns mit ihm identifizieren. Was heißt das? Dass wir abgelehnt werden, so wie Jesus abgelehnt wurde. Dass wir in dieser fremden und feindseligen Welt leben. Aber dieser Text zeigt uns, dass es das vollkommen wert ist. Denn Gott ist derjenige, der alles in der Hand hält. Er hat die Macht. Er ist fähig, Königreiche ein- und abzusetzen. Und deswegen lohnt es sich, mit diesem Jesus Christus, mit diesem König zu identifizieren. Vertrau dich ihm an. Wenn du heute hier bist und bereits an Jesus Christus glaubst, ihm dein Vertrauen geschenkt hast, dann ist Belsazars Gericht nicht nur eine Erinnerung daran, was für eine Gefahr in deinem menschlichen Herzen lauert, sondern es dient dir auch als Trost. Denn was heißt es, dass Gott hier zeigt, kein König ist groß genug für ihn, kein König ist mächtig genug, um ihm zu widerstehen? Auch wenn wir in dieser Welt leben, auch wenn wir Ablehnung erfahren, so ist Gott derjenige, der alles in seiner Hand hält. Wir dürfen die sein, die wirklich Zuversicht haben können. Im Neuen Testament wird im Buch der Offenbarung das Bild von dem Reich Babylon wieder aufgegriffen. Und in der Offenbarung wird dieses Bild aufgegriffen, um zu beschreiben, dass dieses ganze weltliche System, was gegen Gott gerichtet ist, Babylon gerichtet wird. Es wird ein Zeitpunkt kommen nach dieser Gnadenzeit. Wir leben in einer Zeit, in der Gott noch kein Gericht bringt, in der das noch aussteht. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem das vollkommen verschwinden wird. Wir haben vorhin Offenbarung 21 gehört, es wird etwas Neues kommen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde für diejenigen, die Gott lieben. Und Gericht für diejenigen, die Jesus abgelehnt haben. Wir lesen die nächsten zwei Verse, und zwar die Verse 30 und dann noch in Kapitel 6, Vers 1. Wir lesen: Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Diese zwei Verse bestätigen genau das, was wir soeben gesagt haben: Das Urteil ist gesprochen. Und Gott steht zu seinem Wort. Und das sehen wir hier. Das ist das unglaublich Spannende an diesen Erzählungen. Wir können diese Erzählungen lesen im Alten Testament. Das Alte Testament ist voll von Gottes Eingreifen in Geschichte, in die Realität dieser Welt. Gottes Treue, seine Macht sind nicht einfach nur abstrakt. Sie sind nicht einfach Dinge, die über uns schweben. Nein, Gott bringt sie in diese Welt hinein. Und diese Erzählungen zeigen und beweisen diesen Umstand. Gott erfüllt sein Wort. Gott führt sein Gericht aus. Er wird es tun. Aber zugleich zeigt uns die Erfüllung des Gerichtsurteils, dass wir darauf vertrauen dürfen, Gott erfüllt auch seine Zusagen an uns als sein Volk. Es gibt keine Ankündigung Gottes, die nicht gehalten wird. Die Bibelstelle hier zeigt uns nicht, wann es sein wird, wann die Zeit vorbei sein wird, dass wir aus dieser fremden, feindseligen Welt in das Reich Gottes kommen, in diese neue Schöpfung, wo alles vollkommen sein wird. Sie zeigt uns den Zeitpunkt nicht, aber sie zeigt uns, dass er kommen wird. Und das ist der wichtige Umstand. Das ist das, was wir wissen müssen, woran wir uns erinnern müssen. Wenn wir zu Jesus, zu Gottes Volk gehören, Jesus als unseren Herrn und Retter bekannt haben, dann heißt es, dass Gott uns zu sich nach Hause bringen wird und dass er uns durch diese Welt bringen wird, dass er bei uns ist, dass er uns nahe ist, dass seine Verheißungen wahr sind. Und dann gilt das Versprechen, was Paulus in Römer 8 schreibt an die Römer. Dort schreibt er in Vers 31 und 32: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Woher wissen wir, dass er uns nie verlässt und zu jeder Zeit an unserer Seite ist? Auch in dieser Zeit, in Zeiten der Herausforderung und des Kampfes. Nicht, weil wir so genial sind, sondern weil Gott so gnädig und treu ist. Und das möchten wir jetzt gemeinsam besingen und bekennen. Mit dem Lied, woher wissen wir? Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns heute hier versammeln dürfen als dein Volk, das durch deinen Sohn Jesus Christus befreit worden ist, von seinem Gerichtsurteil befreit wurde. Danke für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Und danke dafür, dass wir darin Trost finden dürfen, dass wir sehen, Herr, du bist mächtig. Du bist fähig, Königreiche abzusetzen, Herr. Du bist stark, du bist souverän und du bist uns nahe. Du führst und leitest uns, Herr, und du willst uns in Vollkommenheit bringen. Dein Wort verspricht, Herr, dass diejenigen, die zu dir gehören, dich in Ewigkeit genießen werden. Und ich bitte dich, lass uns diese Wahrheit mehr und mehr kennen. Lass uns daran festhalten. Gerade dort, wo wir in dieser fremden und feindseligen Welt sind, Herr. Wo wir ausgelacht werden und abgelehnt werden, Herr, weil wir uns zu dir bekennen und zu dem, was dir wichtig ist. Bitte schenk du uns Mut und lass uns in deiner Macht Trost finden. Amen.